Talk mit Tees.
Die Tatsache, dass man immer Angst hat und dass da immer Personen sind, die Bedürfnisse haben, die nicht gestillt werden und dass man nie aus dem Haus gehen kann, ohne Angst haben zu müssen, dass irgendwas triggert und dass ein Wechsel passiert und dass irgendwelche Situationen entstehen, die man nicht kontrollieren kann. Die Personen, die damals vorne waren und am Steuer waren, die hatten keine Ahnung. Die haben mit 16 dann so richtig Probleme bekommen mit Depressionen und Selbstverletzungen. Ich glaube, das war Ami oder irgendeine Alltagsperson, die dann ganz böse an der Tür des Therapeuten geklopft hat und meinte, hey, was ist das denn für eine schlechte Klinik? Ich bin hier seit über einem Monat und hatte nie ein Gespräch. Und der Therapeut meinte dann, also Frau Leben, Sie sind dreimal die Woche bei mir. Das ist echt dann oft einfach ein Bruchteil einer Sekunde und dann sitzt da ein Kind.
Hallo, mein Name ist Christian Thies und ich interessiere mich ganz besonders für besondere Lebensläufe. Und der von meinem Gast heute ist definitiv einer. Bonnie Leben lebt mit einer dissoziativen Identitätsstörung. Das heißt, in ihrem Körper leben verschiedene Persönlichkeiten, die abwechselnd die Kontrolle übernehmen. Früher hieß das mal multiple Persönlichkeitsstörung. Und diese ganzen Persönlichkeiten, das sind die Bonnies, die auch einen eigenen Instagram-Account haben und uns an ihrem Leben mit dieser Störung teilhaben lassen. Es gibt jetzt auch ein Buch. Das heißt, eine Bonnie kommt niemals alleine. Der erste Kontakt kam über den Verlag zustande und die Frau vom Verlag sagte dann zu mir, ja, ich kläre das mal mit den Bonnies. Und das fand ich schon so ein bisschen merkwürdig am Anfang und dachte auch, okay, wie affektiert. Denn die offizielle Autorin dieses Buches ist Bonnie Leben. Als sie mir dann eine Woche später sagte, jawohl, das passt alles wunderbar für die Bonnies, sie freuen sich, da wurde mir klar, okay, das ist jetzt keine Marotte, das ist auch nicht affektiert. Man muss die Bonnie Leben, die Bonnies so ansprechen, weil in diesem einen Körper wirklich nicht nur diese eine Person ist, sondern wirklich mehrere. Alles andere würde gar nicht passen an Ansprache, an Anrede. Die Bonnies leben in der Nähe von Berlin, deswegen haben wir uns in der Hauptstadt getroffen. Die Bonnies bzw. Bonnie Leben als Person kam in Begleitung von Ehefrau Maike, mit der ja zumindest eine der Persönlichkeiten ein Liebesverhältnis hat und eben auch verheiratet ist, aber eben nur eine von diesen ganzen. Und wir reden da nicht nur von 20, es sind weitaus mehr. Eventuell versteht ihr bisher nur Bahnhof, aber wir bekommen gleich einen ganz prima Einblick in das Leben mit einer solchen Störung, die sich nicht leicht erklären lässt und schon gar nicht leicht nachvollziehen lässt. Aber ich verspreche, das wird sich im Laufe dieses faszinierenden Gesprächs ändern.
Ein Podcast von SWR3.
Die Bonnies sind da.
Ja,
hallo.
Schön, wir freuen uns.
So, die Bonnies, die unter dem Namen Bonnie Leben ein Buch auch geschrieben haben, über dieses ja wirklich auch ganz besondere Leben. Denn in dir sind verschiedene Persönlichkeiten. Du teilst diesen Körper mit mehreren Personen, die abwechselnd die Kontrolle übernehmen. Das nennt man eine dissoziative Identitätsstörung.
Genau.
Habe ich ganz gut hingekriegt, das Wort, oder? Dissoziativ.
Ja.
Weil jeder, der das immer so ausspricht mir gegenüber, verheddert sich irgendwie.
Ja.
Du mittlerweile nicht. Früher hieß das mal multiple Persönlichkeitsstörung, ausgelöst meist durch erfahrene oder auch wirklich anhaltendes Trauma in ganz, ganz jungen Jahren. Und über dieses Leben mit der Diss, wie ihr sagt, hast du geschrieben in einem Buch. Eine Bonnie kommt niemals allein. Dann nochmal herzlich willkommen hier.
Vielen Dank.
So, ihr lebt in Berlin oder in der Nähe von Berlin.
Genau.
Habt auch einen Instagram-Account mit, weiß ich, wie viel sind es? 80.000 Followern. Ist ja richtig viel.
Schon über 100.000.
Schon über 100.000 mittlerweile.
Durch das Buch kam ganz viel in Bewegung.
So.
Ja.
Und ihr klärt da ein bisschen auf über das Leben mit einer solchen Störung. Ihr seid sonst Künstler? Ne? Künstler,
ja.
Kunsttherapeutin,
ja, genau.
Haltet Vorträge oder Seminare, wobei halten alle Vorträge oder wer hält Vorträge von euch?
Das ist dann meistens so ein Mix, also wie bei allem, gerade bei so großen Terminen, wo dann auch viele Leute zugucken, dann sind immer ganz viele am Start und ganz viele werfen mal was ein und das ist dann meistens so ein bunter Mix aus vielen.
Das heißt, viele Menschen sozusagen triggern dann auch viele Wechsel der Persönlichkeiten in dir?
Ja.
Ach, okay, das kann man, das weiß man schon.
Ja, schon.
Und alle wissen dann aber auch immer, wo sie gerade sich befinden?
Nein, das wäre schön.
Aber das wäre schön. Zu was für Situationen hat es schon bei Vorträgen jetzt geführt, wo Wechsel häufig passieren?
Da ist es meistens so, dass wir so im Funktionsmodus sind, dass das funktioniert. Also selbst wenn dann jemand nach vorne kommt und gar nicht weiß, wo er ist und worum es geht, der redet dann einfach weiter und macht einfach weiter. Das klappt schon.
Ja. Okay. Immer mehr Menschen sind auf jeden Fall jetzt, sage ich, ein bisschen informierter natürlich über dieses Phänomen. Ich weiß nicht, sagt ihr, na, Krankheit ist es nicht. Du siehst es nicht als krank. Also ich sage jetzt ab und zu mal du, weil es ist ja eine Persönlichkeit, mit der ich auch spreche. Und zwar, mit wem spreche ich jetzt gerade?
Also ich bin 4'6".
Und damit hatte ich gerechnet eigentlich. Denn 4'6 ist doch oft da, oder?
Genau, ich bin
4'6 also, ist...
Zurzeit bin ich sehr, sehr viel da, ja.
Okay.
Das ist immer so ein bisschen phasenweise, aber gerade bin ich ganz viel da.
Genau, denn mit einer von euch ist ja auch deine Ehefrau Maike verheiratet und das ist 4'6". Maike ist nämlich auch mit im Studio.
Ja.
Wie wahrscheinlich ist es, dass jemand anders jetzt vorne gewesen wäre bei dir? Also bei so einem Gespräch.
Jetzt im Laufe des Gesprächs wird es ganz bestimmt passieren, dass noch jemand anderes da ist.
Okay. Werde ich
aber
das hören?
Ja, genau, das glaube ich eher nicht.
Okay, also aber 4'6 wird aber außen sein, die ganze Zeit, vermutlich.
Vermutlich schon, ja.
Vermutlich schon.
Also es ist dann eher so, dass dann jemand wirklich nur einen Satz einwirft und einfach auch von innen ein bisschen beobachtet und ja.
Okay. Aber du beziehungsweise ihr wisst dann, dass jemand jetzt diesen anderen Satz eingeworfen hat. Das ist ein Satz, den ich möglicherweise gleich höre, den wir hören. Ich krieg's aber nicht mit.
Ja.
Es sei denn, es ist die ganz krasse, ganz junge Persönlichkeit
ja,
zum Beispiel.
Ja, genau. Es gibt natürlich Personen, wo das wirklich auffällt, gerade so Kinder.
Ja.
Oder wenn hier halt wirklich jemand sitzt, der gar nicht weiß, worum es geht.
Als wer bist du aufgewacht heute Morgen?
Ich weiß gar nicht, heute Morgen. Ich bin schon den ganzen Tag da, glaube ich. Ja, doch.
Okay. Ist das der erste Gedanke morgens? Wer bin ich heute Morgen als erstes?
Das ist eine richtig gute Frage, weil jeder von uns hat ja sein eigenes Ich-Gefühl. Also ich muss mich gar nicht fragen, wer ich bin.
Ja.
Ich muss mich nur fragen, wo bin ich? Also bin ich gerade vorne? Sehe ich hier Maike neben mir oder bin ich im Inneren?
Verzweifelst du manchmal daran, dass es so wahnsinnig schwer ist, den Leuten dieses auch zu vermitteln? Denn du stehst ja zumindest meistens so weit auch ein bisschen außen und kannst auf dieses Phänomen, nenne ich es mal, auch von außen schauen tatsächlich.
Ja.
Auch wenn es diese verschiedenen Ichs sind und man immer nur aus der Ich-Perspektive natürlich denkt, nur aus ganz vielen verschiedenen Ichs.
Ja.
Wie schwierig ist es, den Leuten das zu verklickern?
Es ist schwierig, aber es macht uns nicht müde. Also wir freuen uns immer total, wenn Leute da Interesse haben und offen sind. Und das spürt man ja auch.
Ja.
Und deshalb erklären wir da gerne mit ganz viel Ausdauer.
Ja. Okay. Wie viele gibt es insgesamt? Also könntest du sie wirklich alle benennen? Wir wissen, dass insgesamt 20 deiner Persönlichkeiten an diesem Buch auch mitgemacht haben, mitgeschrieben haben, kleine Beiträge dazu natürlich geleistet haben. Weißt du, wie viel es genau sind? Denn du schreibst ja ganz viel auf.
Ja, nee, wir wissen keine genaue Zahl. Also wir haben eine Liste so und das sind mehrere Hunderte, die wir da schon gesammelt haben. Aber wir wissen, dass da noch ganz viele sind, die wir nicht kennen und vielleicht auch nie kennen werden.
Wie sind die Anteile also verteilt? Also nehmen wir an, 4'6 zum Beispiel, kann man davon ausgehen, 4'6 ist 50% der Zeit vorne am Steuer, wie er auch gerne sagt.
Ich würde sagen, es gibt so eine Gruppe an Personen, die für den Alltag zuständig ist.
Mhm.
Also es ist so eine Handvoll an Personen, die im Alltag regelmäßig da ist. Und
aber Alltag ist ja immer eigentlich, von morgens bis abends.
Ja, nee, wenn wir alleine sind, ist das nochmal was anderes.
Ah. Und, Alltag ist interagieren mit anderen, draußen sein.
Ja, genau.
Ja.
Genau, nach außen hin agieren und funktionieren auch.
Das heißt, wen haben wir da? Wir haben 4'6 zum Beispiel. 4'6 ist die Älteste wahrscheinlich auch, ne? Oder nicht unbedingt?
Nee, das nicht, aber ich bin älter als der Körper, ja.
Du bist älter als der Körper. Wer ist die Älteste von euch?
Das weiß ich tatsächlich gar nicht.
Ach so.
Also ich weiß, dass es noch einige gibt, die deutlich älter sind als ich, aber die sind nicht so viel da.
Okay, wir haben Alice oder Alice, wie sagst du?
Alice, ja.
Wir haben Alice zum Beispiel, die auch, glaube ich, sehr erwachsen ist.
Ja.
Wir haben, sagst du Ami oder Amy?
Ami.
Du sagst
eigentlich
Ami
heißt
auch.
Sie Amelie, aber das mag
Amelie.
Sie nicht so gerne.
Okay.
Ja.
Genau, und dann gibt es wirklich, es gibt Delia und Emily und Fabian, jemand, der nicht als Frau sozusagen erstmal zu identifizieren ist. Wie kam es zu den Namen dieser einzelnen Persönlichkeiten? Wer hat es wann festgelegt?
Bei uns wurden die uns von außen gegeben, also von Tätern bei der Entstehung der Person. Also die meisten Namen. Es gibt auch welche, die irgendwie einfach da waren.
Ja.
Aber es war, soweit ich weiß, bei keiner Person so, dass sie sich einen Namen bewusst selbst gegeben hat. Höchstens dann im weiteren Verlauf, wenn der alte Name, der eigentliche Name irgendwie was Doofes ausgelöst hat, dann kam es schon mal vor, dass sich jemand einen neuen Namen aussucht. Aber ursprünglich wurden die uns entweder von außen gegeben oder waren einfach da.
Diese Personen sind ja aber eigentlich also in dir entstanden.
Ja.
Als Schutzfunktion.
Ja.
Also du hast in ganz jungen Jahren, was euch auch, glaube ich, jetzt erstmal gar nicht bewusst war, hast du Gewalt in irgendeiner Form, ob das nun physische Gewalt ist, sexuelle Gewalt, hast du erfahren über Jahre, aber wirklich in ganz jungen Jahren. Und zwar bevor sich eine eigentliche so kleine Persönlichkeit entwickelt in einem Menschen.
Genau.
Davor ist das eben schon passieren und deswegen zersplittert in ganz viele kleine Persönlichkeiten. Aber für Außenstehende warst du doch immer nur die eine Person mit dem einen Namen, würde ich denken.
Ja, genau. Also das ist auch so ein bisschen das Ding, dass wir selbst nie hinterfragt haben oder die Personen, die damals viel da waren. Für die gab es halt diesen einen Namen, ja, der im Ausweis stand.
Mhm.
So wurde man von außen genannt und jeder hat sich dann irgendwie damit identifiziert. Aber eben nur die Personen, die gar nicht wussten, dass es da noch mehr gibt.
Und die anderen haben dann einfach, als sie da waren, gewusst, ich heiße Ilke zum Beispiel.
Zum Beispiel, ja. Und das sind aber eher die Personen, die vor allem in Traumasituationen da waren.
Mhm.
Das heißt, die hatten ja, der Alltag hat die gar nicht betroffen. So, die, das war denen völlig egal, was da ablief. Die waren echt nur im Überlebensmodus.
Es gibt einige Personen, die wissen, dass sie etwas Traumatisches erlebt haben. Und dann wiederum gibt es Persönlichkeiten, die wissen das nicht.
Ja.
Und es ist viel schöner, sage ich mal, gerade von der Person gesteuert zu werden.
Ja.
Wie fühlt sich das an, wenn sozusagen eine Person nach vorne kommt, die auch Trauma erlebt hat und das mittlerweile auch weiß durch Therapie? Wie fühlt sich das für dich an in dem Augenblick?
Für mich macht es eigentlich gar keinen großen Unterschied, weil die Personen sind ja immer da, egal ob die jetzt vorne sind und ich innen bin oder ich vorne bin und die anderen innen sind. Ich merke ja immer, dass da Personen sind, die extrem traumatisiert sind. Und ich glaube aber, für die Personen macht es einen Riesenunterschied, wenn die die Möglichkeit haben, vorne zu sein und zum Beispiel in der Therapie sein können und Sachen besprechen können und nicht alleine mit dem ganzen Sinn.
Ja.
Aber für uns als Gesamtes macht das eigentlich keinen großen Unterschied.
Dieses Gefühl, im Prinzip Kontrolle nicht behalten zu können, denn diese Wechsel passieren durch verschiedene Trigger. Was können Trigger sein zum Beispiel für einen solchen Wechsel?
Alles, was du dir vorstellen kannst. Also Geräusche, Alltagssachen, das kann eine Redewendung sein. Es kann bei manchen Menschen Farbe sein oder irgendwie ein Geruch. Es kann wirklich alles sein.
Genau, und eine Farbe deshalb, weil auch in der Vergangenheit möglicherweise was damit verbunden wurde.
Ja, genau,
auch
zum Beispiel.
Mit einem Geruch, mit einem Wort, wie jemand spricht.
Ja.
Es kann also wirklich alles sein.
Ja.
Das heißt auch, du hast ja, wer gehört zu den kleinsten Persönlichkeiten?
Oh.
Wer ist noch da mit dabei? Ich habe zwar natürlich ein bisschen gelesen, aber krieg das jetzt auch schon wieder.
Aus dem Buch ist die kleinste, glaube ich, Emily.
Das ist Emily, ist die kleinste.
Ja.
Das heißt, du kannst auch in Richtung Emily getriggert werden, indem zum Beispiel andere kleine Kinder dabei sind oder indem Spielzeug rumliegt.
Ja.
Altersgerechtes Spielzeug, das schon.
Ja, das auch. Also das wären dann positive Trigger, wenn das Spielzeug ist oder irgendwas Schönes. Aber es gibt natürlich auch ganz andere Sachen. Und das ist echt dann oft einfach ein Bruchteil einer Sekunde und dann sitzt da ein Kind.
Ja. Und das Erstaunliche ist es ja, und ich glaube, viele Leute werden immer noch skeptisch sein. Und werden denken,
auf jeden Fall.
Das denkt die sich doch aus. Also das ist doch ein Spiel. Man muss dazu sagen, es ist ja wissenschaftlich auch bewiesen und dokumentiert. Und es gibt ja auch Erklärungen, wie so etwas passieren kann.
Ja.
Und es macht auch total Sinn für uns.
Mhm.
Aber es ist so schwierig nachzuvollziehen, weil kein Mensch das auch nur annähernd nachvollziehen kann. Ne?
Ja.
Insofern ist die Skepsis natürlich dann auch okay. Oder wann macht es dir mal zu schaffen? Wann macht es euch mal zu schaffen, dass euch skeptisch gegenübergetreten wird?
Ich finde es schwierig, wenn Menschen einfach gar nicht offen dafür sind, umzudenken, weil dann kann ich ja auch nichts machen. Also dann ja, liegt das nicht in meiner Macht und das finde ich immer super schade. Und ich glaube, da muss man sich als betroffener Mensch auch gut abgrenzen können, weil die meisten Menschen, die traumatisiert sind, zweifeln ja auch an der Vergangenheit, weil es so viel einfacher ist, oft das abzutrennen und sich einzureden, dass es gar nicht passiert, als das zu glauben und das zu sehen.
Um schon mal so einen kleinen Überblick zu bekommen über die verschiedenen Persönlichkeiten, die unterscheiden sich ja auch wirklich in allem. Die sind sich ja auch nicht mal ähnlich unbedingt. Ja. Also, was für Unterschiede haben wir? Also, ihr habt unterschiedliche Fähigkeiten zum Beispiel.
Genau, es gibt eine Person, die kann Klavier spielen. Es gibt andere, die zeichnen viel. Manche können eine Sprache besser sprechen als andere Personen. Die anderen sind gut in Mathe. So, und letztendlich können sich Personen in allem unterscheiden, indem sich Menschen so unterscheiden. Mhm. Also die sind ja genauso vielschichtig und komplex und haben ihre eigene Erinnerung und somit ja irgendwie auch ihre eigene Biografie, auf der ganz viel basiert. So Interessen, die Sicht auf die Welt, alles.
Kann ein Wechsel passieren, während du Klavier spielst? Also wer spielt Klavier? 4-6?
Isa spielt Klavier.
Ach, Isa ist das richtig. Isa kann Klavier spielen. Du bist als 4-6 jetzt gerade hier, kannst nicht Klavier spielen.
Genau.
Würde dich an Klavier setzen, du würdest nicht wissen, was du damit machst.
Nein, genau. Deshalb haben wir irgendwann auch aufgehört mit Klaviervorspielen, weil das da ganz oft passiert ist, dass da Isa reinspaziert ist und sich gefreut hat, da den Menschen zu zeigen, was sie drauf hat. Und dann war da diese Masse an Menschen im Publikum und das hat dann irgendjemand anderen nach vorne getriggert, sodass wir nie dazu gekommen sind, wirklich ein Stück bis zum Ende vorzuspielen. Das ist immer, es hat nie funktioniert.
Also ihr saß denn da, also nimm mal an, wechsel jetzt zu der anderen Persönlichkeit, die mit diesen Tasten da nicht so viel anfangen kann. Was passiert dann? Was ist dann passiert? Der Blick ins Publikum oder hat sie was gesagt?
Nee, wir sind ja super gut darin, das zu überspielen. Das heißt, meistens hat irgendeine Person dann noch so ein bisschen weitergeklimpert oder ist einfach rausgerannt und hat gesagt, oh, ich muss jetzt ganz schnell aufs Klo oder hat sich irgendwas einfallen lassen. Mhm. Ja.
Wo habt ihr vorgespielt damals?
Das war so hauptsächlich in der Schule, also im kleinen Rahmen.
Und da wussten aber noch niemand und auch du selber nicht. Oder ihr selber wusstet nicht, was mit euch da los ist. Ja. Dann können wir ja mal an den Anfang ganz kurz gehen. Du hast ja diese Diagnose mit 18 bekommen. Und ich glaube, es waren so die 2 Jahre davor, gell? Zwischen 16 und 18, wo irgendwas komisch war.
Genau.
Wie ging es euch oder damals vielleicht noch dir? Da warst du vielleicht noch bewusst eine. Wie ging es dir da in der Zeit 16 bis 18? Woraus bestand der Alltag? Was war schwierig?
Also man muss ja so ein bisschen unterscheiden. Es gibt Personen, die schon immer wissen, dass wir viele sind, weil sie diejenigen sind, die das Trauma erlebt haben und im Inneren auch Zugang zueinander haben. Aber die Personen, die damals vorne waren und am Steuer waren, die hatten keine Ahnung. Die haben mit 16 dann so richtig Probleme bekommen mit Depressionen und Selbstverletzungen, sodass wir dann auch in eine Klinik gekommen sind für lange Zeit. Und da wurde dann das erste Mal hingeguckt und allen Menschen, auch in unserem Umfeld, war klar, irgendwas stimmt nicht. Aber niemand hatte irgendwie so eine richtige Antwort darauf.
Okay, also Depression alleine als Diagnose reichte jetzt nicht aus. Auch deckte das nicht alles ab?
Nee, genau, weil das hat sich nicht so ganz passend angefühlt. Und dann waren da so ein paar Persönlichkeitsstörungen im Raum. Aber auch da war das irgendwie alles so unklar, weil es sich ständig verändert hat, weil ständig eine andere Person vorne war. Oder wir haben nächtelang, wochenlang nicht geschlafen oder Medikamente haben super unterschiedlich gewirkt. Ja. Oder da war auch irgendwie klar, es geht in die Richtung Trauma. Aber die Personen, die damals vorne waren, die haben das total abgeblockt, weil für sie war das Leben ja perfekt.
Okay, sehr schön. Also es gab im Inneren gab es Persönlichkeiten, die waren traumatisiert, die wegen denen gab es diese Verhaltensweisen und was nicht immer. Aber vorne waren eben diese anderen Persönlichkeiten, die von dem Trauma nicht so betroffen sind.
Genau.
Das heißt, du sitzt da vor dem Arzt und sagst, das ist doch alles super. Mein Leben ist perfekt. Mein Leben ist gut.
Ja.
Was wollen Sie eigentlich?
Ja.
Ich würde denken, dass die Ärzte relativ schnell erkennen, dass es sich hier um eine solche Störung, eine solche Identitätsstörung handelt.
Also wir hatten zum Glück behandelnde Menschen, die hartnäckig geblieben sind, ja, weil sie so einen Feinriecher hatten,
mhm,
und weil sie gespürt haben, es geht um Trauma. Aber darauf, dass ein Mensch viele ist, kommt man, glaube ich, auch als Fachmensch nicht sofort.
Ja, Wahnsinn.
Zumindest nicht, wenn man eben nicht viel Erfahrung damit hat.
Ja.
Weil man als Mensch, der viele ist, ja ganz früh gelernt hat, sich anzupassen und nicht aufzufallen.
Und wann konnte diese Diagnose getroffen werden? Als was passiert war?
Nach ganz, ganz viel Zeit. Also als unsere Therapeutin uns wirklich gut kannte und wir so oft Therapie hatten, dass da dann auch wirklich mal ein Kind saß oder dass wir unser Tagebuch mitgebracht haben und da waren unterschiedliche Handschriften drin.
Sogar das.
Genau. Und letztendlich kamen wir dann eben auch in eine Traumaklinik. Das heißt, da waren Menschen, die auch schon mit Menschen mit DIS gearbeitet haben.
Ja.
Und die haben das natürlich schneller erkannt. Ja.
Ja. Und es gab, meine ich auch in dem Buch, gab es eine Situation, wo du im Krankenhaus, in der Klinik zu deinem Arzt oder Ärztin gehst und einfach sagst, ich gehe nach Hause, weil ich entlasse mich selbst. Es bringt ja nichts.
Ja.
Sie kommen ja nie zu mir.
Genau.
Also ich bin jetzt seit 6 Wochen hier und ich habe sie noch nie gesehen.
Ja.
Und was sagte er dann? Also der Arzt, es war der Arzt, glaube ich, männlicher Arzt.
Das war die Traumaklinik, genau.
Ja,
da, ich glaube, das war Ami oder irgendeine Alltagsperson, die dann ganz böse an der Tür des Therapeuten geklopft hat und meinte, hey, was ist das denn für eine schlechte Klinik? Ich bin hier seit über einem Monat und hatte nie ein Gespräch. Und der Therapeut meinte dann, so, Frau Leben, Sie sind 3-mal die Woche bei mir. Aber vielleicht können Sie sich nicht dran erinnern und ich kann Ihnen auch erklären, warum. Und so haben dann auch die Alltagspersonen von der Diagnose erfahren.
Okay, und da zeichnete sich dann das so langsam ab.
Ja.
Und es gab eine Situation, da bist du auch zu deiner Therapeutin. Also das war nicht in dem Fall du 4-6, sondern das war, glaube ich, die Emmy, die gesagt hat, hey, ich habe einen Studienplatz, obwohl sie kein Abitur hat. Ich habe einen Studienplatz bekommen und ich habe in der Zwischenzeit die Welt bereist. Ich brauche keine Therapie mehr. Ja, hat aber die Therapeutin nicht überrascht in dem Fall.
Ja, genau. Das war tatsächlich, nachdem wir die Diagnose in der Traumaklinik bekommen haben. Da waren dann erstmal ganz viele Alltagspersonen vorne, die das abgewehrt haben, die dann auch erstmal nicht weiter in die Therapie gegangen sind, weil sie sich erst recht einreden mussten, dass alles okay ist und wir davor lieber flüchten wollten.
Aber Amy hatte das noch nicht mitbekommen, dass es diese Diagnose gibt.
Doch.
Doch auch?
Ja.
Aber warum hat sie es trotzdem gesagt bei der Ärztin da?
Weil sie daran nicht geglaubt hat.
Ach so.
Ja.
Aber sie war davon überzeugt. Sie hat einen Studienplatz.
Ja.
Sie hat die Welt bereist.
Das hat sie auch gemacht. Wir sind verreist und wir hatten dann ganz viel im Außen gesucht, um uns zu beweisen, es ist doch alles gut, wir können das alles. Wir wären ja, wenn wir viele wären, dann wären wir nicht so erfolgreich, dann hätten wir nicht so ein perfektes Leben im Außen.
Wo wart ihr? Wo seid ihr gereist überall?
Das war Frankreich, glaube ich, mit dem Fahrrad. Erstmal, ja.
Okay. Diese Erinnerungslücken sind halt irgendwann aufgefallen. Und dann, das war so die ersten Hinweise dann, okay, warum erinnern sie sich nicht daran? Das muss also daran liegen, dass es dann doch irgendjemand anders war, ne?
Ja.
Welche Probleme ergeben sich denn im Alltag heute noch durch diese mehreren Persönlichkeiten? Durch die Wechsel auch. Vielleicht eine ganz kurz, so ein durchschnittlicher Tag. Wie oft kann ein Wechsel stattfinden?
Oh.
Reden wir von 5-mal oder 20-mal eher?
Das ist total schwer zu sagen, weil es immer darauf ankommt, wie viel gerade so los ist.
Ja. Gut, Maike kriegt es vielleicht von außen sogar noch besser mit. Ich weiß es nicht, wenn du den ganzen Tag bist. Maike, vielleicht nur ganz kurz, wie oft merkst du auch tagsüber, da gab es einen Wechsel? Also meine Ehefrau ist jetzt kurz mal nach hinten getreten.
Das ist tatsächlich letztlich ganz, ganz unterschiedlich und es kann immer mal sein, dass jemand halt für einen kurzen Moment nur da ist oder jemand auch für ein paar Minuten oder auch ein paar Stunden dann da ist.
Ja.
Also das ist so unterschiedlich.
Also es kann schon 20 Mal sein.
Ja.
Also ich würde sagen, dass es auf jeden Fall alle paar Stunden mal wechselt.
Mhm. Okay.
Wenn ganz viel los ist, zum Beispiel nach der Therapie, kann es auch sein, dass es innerhalb von 10 Minuten, ja, weiß ich nicht, oder alle 10 Sekunden wechselt.
Okay. Und wann wird es für euch problematisch?
Immer.
Immer.
Und gleichzeitig auch nicht, weil wir das ja so gut kennen und auch gar nicht anders kennen.
Ja.
Und funktionieren. Ja. Weil das ist das, was wir schon immer geübt haben.
Ja, klar.
Und was am meisten einschränkt, ist eigentlich das Trauma. Also die Tatsache, dass man immer Angst hat und dass da immer Personen sind, die Bedürfnisse haben, die nicht gestillt werden und dass man nie aus dem Haus gehen kann, ohne Angst haben zu müssen, dass irgendwas triggert und dass ein Wechsel passiert und dass irgendwelche Situationen entstehen, die man nicht kontrollieren kann.
Und das Trauma meldet sich in welcher Form?
In der Form von Personen. Also eigentlich ist das ja verteilt auf die ganzen Personen.
Aber kommt mit der Person, kommt dann ein bestimmtes Symptom? Kommt dann Angst vor etwas Unbestimmten? Kommt eine Traurigkeit?
Ich würde sagen, so Sachen wie Angst und Trauer und Schmerz sind Sachen, die auch wir anderen spüren. Also die sind so ein bisschen systemübergreifend.
Ja.
Aber es ist gleichzeitig auch schwierig zu spüren. Da sind ganz viele Personen, die in der Vergangenheit hängen, die vielleicht sogar noch nie was Gutes erlebt haben.
Wie belastend ist das für dich? Wir erleben dich und denken nur, der scheint es ja wirklich auch gut zu gehen. Die weiß, was mit ihr passiert und sie kommt damit auch wirklich sehr gut klar. Für uns klingt es natürlich wie der reinste Horror. Und es muss ja auch fürs Gehirn unglaublich anstrengend sein.
Ja.
Ich meine, wann gehst du ins Bett abends? 18 Uhr?
Nee, eben nicht. Manchmal schlafen wir gar nicht.
Wirklich?
Ja, und ich glaube auch, wenn wir ein Wort aussuchen müssten, das das beschreibt, dann wäre es anstrengend. Es ist in allen Bereichen einfach anstrengend für uns alle.
Aber anstrengend äußert sich auch in Müdigkeit dann eigentlich. So am Ende des Tages ist man einfach komplett fertig.
Ja.
Wie ist das bei euch?
Wir sind den ganzen Tag fertig. Okay. Ja.
Macht ihr Sport? Machen einige von euch Sport?
Ja, manche total. Manche gar nicht.
Okay.
Deshalb ist das alles, wie alles, auch total phasenweise.
Nun würde man ja denken, wenn einige von euch Sport machen, dass sich das ja auch irgendwie körperlich natürlich äußert. Es ist der Körper, der zu allen ja gehört. Man würde denken, dass die Benefits aus dem Sport treiben, dann auch wirklich alle Persönlichkeiten innerhalb von dir haben. Stimmt das?
Teilweise. Also wenn es dem Körper gut geht, ja, dann merken das die meisten schon auch. Aber wenn jemand gut Yoga kann, dann heißt es nicht, dass es eine andere Person auch kann. So, und genauso ist es auch mit körperlichen Sachen wie der Sehstärke oder Allergien. Das ist teilweise einfach total unterschiedlich.
Einige von euch haben Allergien. Einige haben diese Allergie nicht.
Ja.
Die Sehstärke, das ist ja auch wissenschaftlich erwiesen. Also ich habe mal eine Studie, habe ich davon mitbekommen. Das ist ja das, was wir am allerschwersten glauben können.
Ja.
Wie viele Brillen hast du zu Hause? Wie viele verschiedene Sehstärken hast du in dir vereint?
Oh, das ist eine große Frage. Also wir haben, glaube ich, 4 Brillen, wobei wir eigentlich nur die eine immer anhaben und es muss halt irgendwie jeder damit klarkommen. Aber wenn jemand länger vorne ist, der eine andere Sehstärke hat, dann macht er sich Kontaktlinsen rein oder nimmt sich seine eigene Brille oder zieht die ab. Ja.
Aber da liegen schon ein paar Brillen zu Hause bei dir, je nachdem. Also 4-6 hat jetzt ihre Brille gerade auf.
Ja.
Du sitzt mir gegenüber.
Ja.
Was ist das für eine Stärke?
Das ist die stärkste. Deshalb haben wir die auch am meisten an, weil, ja.
Aber es gibt auch welche, die brauchen gar keine Brille.
Ja.
Guck mal, und es ist der gleiche Körper. Und da wird es wirklich schwierig. Wahrscheinlich für dich auch, das nachzuvollziehen.
Genau, wenn ich das nicht so erleben würde, würde ich es auch nicht fassen können.
Denn, dass ein Gehirn unterschiedlich Dinge interpretiert, sieht, empfindet, das könnt ihr, glaube ich, super nachvollziehen. Ist ja auch so unerforscht, das Gehirn.
Ja.
Und ist hier wirklich das Mysterium überhaupt. Aber Sehstärke, das ist ja komplette Physik, das ist ja total logisch, in welchem Winkel das Licht auf die Pupille trifft. Und, also mal einfach ausgedrückt, ich bin jetzt kein Experte. Und das ist ja eigentlich für euch alle gleich und trotzdem funktioniert es nicht. Weil was in dem Augenblick, wenn eine Persönlichkeit wechselt, passiert? Was passiert denn? Also jetzt auf Sehen bezogen. Was haben die Ärzte, die Experten gesagt?
Ja, da sieht man erstmal, wie viel Einfluss die Psyche auf den Körper hat. Also ich meine, die Sehstärke ist ja auch abhängig von deinem Blutdruck und von allem Möglichen. Und dann obendrauf noch kann es sein, dass es Personen gibt, die zum Beispiel nur im Dunkeln da waren und deshalb viel, viel lichtempfindlicher sind und allein dadurch gar nicht sehen können. Oder die zu einem Zeitpunkt entstanden sind, zu dem der Körper noch besser sehen konnte und das irgendwie noch so abgespeichert haben. Also ich weiß nicht, ich glaube, es gibt 1000 Erklärungsansätze.
Erklären,
Und gleichzeitig hat niemand die eine Antwort darauf.
Und wann wird es problematisch jetzt mal auch so tagsüber? Welche Situation kann auch wirklich zu Problemen führen?
Problematisch ist es, wenn vor allem, wenn Personen vorne sind, die nicht so oft da sind, weil die am meisten abweichen von dieser Durchschnittsseelstärke. Also wirklich ja, ganz traumatisierte Personen. Und das ist halt doppelt problematisch, wenn sie dann auch noch in einer Situation sind, in der sie eigentlich ihre Augen brauchen, um sich überhaupt zu reorientieren. Ja.
Was für Strategien habt ihr ganz bewusst entwickelt, um diese ganzen Wechsel erträglich zu machen?
Eigentlich sind zwei Sachen ganz wichtig. Zum einen, dass wir für uns an der Kommunikation arbeiten. Das heißt, wir arbeiten daran, dass wir im Innen ein bisschen besser im Austausch sind. Wir schreiben ganz, ganz viel auf.
Ja, ganz
im Außen.
Den ganzen Tag im Prinzip.
Ja, und im besten Fall machen die meisten Personen auch mit.
Es können auch alle schreiben?
Nee.
Können nicht alle schreiben?
Nee.
Also was ist, wenn die Kleine, die nicht schreiben kann, ist dein Bewusstsein so weit funktionierend, dass du es für sie aufschreiben kannst, dass jemand anders es für sie aufschreiben kann?
Das funktioniert nur, wenn jemand anderes vorne ist und sie es auf dem Beifahrersitz und kann quasi sagen, oh, das und das ist mir wichtig und jemand anderes übernimmt das Schreiben, der gerade im Körper ist.
Okay, das heißt, einer ist immer vorne und es gibt einen Beifahrersitz. Dass jemand zweites noch so schwach sozusagen auch noch mit vorne ist, aber nicht drei. Das ist eher, dass allenfalls zwei noch ein bisschen mitempfinden.
Ja, also es kann auch sein, dass noch mehr nah dran sind, aber so richtig auf dem Beifahrersitz im Sinne von, oh, ich kann jetzt auch eingreifen, ich kann eine Hand bewegen oder so. Mhm. Eigentlich nur eine Person, würde ich so spontan sagen. Ja.
Okay, gut. Also die Strategien, was gehört alles noch dazu?
Und der zweite Punkt, der ganz wichtig für uns ist, ist das Umfeld. Also das nimmt uns so viel ab, dass wir Freunde haben und Maike haben, die da sind und wo wir uns darauf verlassen können, egal welche Person jetzt da ist und was sie braucht, da ist ein Mensch, der ihr dabei hilft.
Der auch die Situation kennt, der damit umgehen kann auch. Und dann kann ich es auch verstehen. Und wie ist die Situation jetzt für dich? Wir kennen uns jetzt seit einer halben Stunde knapp. Ist es auch unangenehm, weil ist deine Unsicherheit, weil du nicht weißt, wie ich möglicherweise reagiere, falls es bei dir einen Wechsel gibt?
Eigentlich gar nicht. Also ich weiß nicht, vielleicht ist die Angst mit der Zeit auch kleiner geworden, aber ich verlasse mich auch so ein bisschen darauf, dass wir insgesamt sehr schnell immer ein feines Gespür bei Menschen haben, weil wir das haben mussten. Und wir merken ganz, ganz schnell, können wir der Person vertrauen oder nicht? Sind wir hier sicher oder nicht?
Ja.
Und wenn wir uns sicher fühlen, dann sind wir da auch ganz entspannt.
Ja. Dein Körper wird älter. Euer Körper, der wird älter. Ja. Wie ist das mit den einzelnen Persönlichkeiten? Können die älter werden?
Personen können älter werden, aber nicht bei allen passiert das. Und oft ist es auch so, dass dieses Älterwerden dann eher sprunghaft passiert. Also es gibt wenige, die wirklich mit dem Körper mitaltern und immer so alt sind wie der Körper. Die meisten werden irgendwie von heute auf morgen ein Jahr älter oder 5 Jahre älter.
Und woran merkt man das? Ich bin 5 Jahre älter geworden. Also wie weiß man das?
Naja, woher weißt du denn, wie alt du bist?
Naja, weil wir das jedes Jahr an einem Termin, also es ist ja so eine, vom Körperlich würde ich das nicht merken. Gibt es einen Geburtstag für jede Persönlichkeit?
Es gibt den Körpergeburtstag. Und davon abzugrenzen ist natürlich der Tag der Entstehung einer bestimmten Person.
Und den gibt's?
Ja.
Oder habt ihr die bewusst festgelegt, diese Tage?
Nee, den gibt es.
Aber woher hat man den Tag?
Aber nicht alle haben Zugriff darauf.
Okay.
Ja, und ich glaube, es ist eher so ein Gefühl. Also man merkt es einfach, wenn eine Person sich plötzlich viel älter verhält. Teilweise auch, weil sie viel mehr Erfahrung sammeln durfte. Ja.
Feiert ihr mehrere Tage? Mehrere Entstehungstage?
Nee, letztendlich ist es ja auch kein schönes Ereignis. Es ist schön, also man sollte jede Person irgendwie annehmen und so. Aber alle sind aus Trauma entstanden und das ist nicht so schön zu feiern.
Ihr feiert den einen Geburtstag.
Ja.
Den einen Körpergeburtstag feiert ihr. Diese Unterschiede sind wirklich verblüffend. Oder also ich meine, Wann habt ihr das mit der Sehstärke zum allerersten Mal festgestellt? Denn da muss man überhaupt erst mal drauf kommen. Weißt du, also ja, ich kenne das so, manchmal sieht man etwas besser, manchmal sieht man etwas schlechter. Ja. Und wenn man weiß, dass das auch normal ist, dann kommt man eigentlich erst mal nicht drauf, dass es mit verschiedenen Persönlichkeiten zu tun hat. Wann habt ihr das allererste Mal festgestellt? Oh,
also so im Nachhinein kann ich mich daran erinnern, wie wir schon in der Schulzeit da saßen und plötzlich gar nichts mehr gesehen haben, obwohl wir eine Brille hatten und dann die Brille von einer Freundin ausleihen mussten, um an die Tafel schauen zu können. Aber so das erste Mal richtig vor Augen geführt wurde uns das, glaube ich, als wir den Sehtest für unseren Führerschein gemacht haben.
Ja.
Da waren wir erst beim Optiker, der hat uns dann eine passende Brille.
Wer hat den Führerschein
zusammengestellt? Einige von uns.
Also einige, ja. Okay, das geht dann auch. Einige ja, können ja, den Führerschein ja, machen, okay, gut.
Deshalb haben wir auch so lange gebraucht.
Wie lange?
Ja.
Also das geht ja noch.
Ja.
Genau, okay.
Genau, das heißt, wir hatten ganz frisch eine neue Brille. Und damit sind wir dann zum Arzt gegangen, der uns das bescheinigen musste für den Führerschein. Das war ein LKW-Führerschein.
Sogar ein LKW-Führerschein?
Ja.
Wieso wolltet ihr einen LKW-Führerschein
Weil wir
machen?
Im Rettungsdienst gearbeitet haben.
Ah, mhm. Ist klar. Genau. Macht ihr das heute auch noch?
Nee,
das
leider nicht mehr.
Weil es auch nicht geht, theoretisch? Also, weil das auch zu riskant ist in
glaube,
dem sensiblen Bereich?
Es würde schon gehen.
Ja.
Also wir würden dann niemals jemand anderen in Gefahr bringen und uns auch nicht.
Ja.
Aber wir wollen nicht mehr zu bestimmten Zeiten funktionieren müssen.
Okay, gut.
Ja.
Gut, so, wir waren genau, wir waren beim Sehtest für LKW.
Genau, ich bin dann mit dieser neuen Brille zu dem Arzt gegangen, der den Sehtest gemacht hat und gedacht hat, ich verarsche ihn, weil ich wirklich nichts gesehen habe mit dieser neuen Brille. Das heißt, wir sind dann da durchgeflogen und mussten wieder zum Optiker, irgendwie eine Woche später. Und der hat uns dann eine ganz neue Sehstärke wieder diagnostiziert. Und dann hatten wir noch eine zweite Brille. Und da hatten wir die Diagnose schon. Also da konnten wir das erste Mal das auch so einordnen und haben gesagt,
richtig, denn
oh,
ihr wart
wow.
ja 18 schon zu
ja.
der Zeit.
Ja.
Habt ihr ihm das auch gesagt, dass es verschiedene Persönlichkeiten
Nein.
gibt? Nein, das hast du verschwiegen.
Ja, das haben wir so, wir mussten das erstmal für uns sacken lassen, weil uns das ja auch nicht bewusst war, wie viel Einfluss sowas auf den Körper wirklich haben kann und wie real das ist. Das versucht man ja zur Seite zu drängen.
Nochmal ganz kurz einmal einen Sprung zurück. Als du die Diagnose bekommen hast, wie hast du bzw. wie habt ihr ab dem Augenblick darauf reagiert? Denn wir wissen von Menschen, solange etwas Theorie ist, kann man damit irgendwie ganz gut leben. In dem Moment, wo es eine feste Diagnose ist, verändert sich erstmal alles. Und wie war das bei euch?
Ja, das war richtig schlimm und es war beides.
Gab es da Maike schon?
Nee.
Gab es Maike noch
damals
nicht?
Damals noch nicht. Und auf der einen Seite war es eine Erleichterung, weil wir nach diesen ganzen Jahren Therapie endlich auch eine Richtung hatten, in die wir gehen konnten, wo wir wussten, okay, da können wir jetzt anpacken und das ist irgendwie eine Antwort auf ganz vieles und erklärt ganz vieles, was davor irgendwie komisch war. Und auf der anderen Seite bedeutet das viele Sein ja gleichzeitig auch, dass man traumatisiert ist und das konnten vor allem die Alltagspersonen, die keinen Zugang dazu hatten, überhaupt nicht annehmen.
Und es wusste aber keiner von euch konkret, was das Trauma war. Also diese Gewalt, die ihr in der Kindheit erfahren habt, derer wart ihr euch nicht bewusst zu diesem Zeitpunkt?
Die Personen, die es erlebt haben, schon, aber die waren ja nur innen, die waren nicht im Körper. Also und eigentlich
die waren nie im Alltag.
Ja,
war nur
die waren
innen.
Nur in Traumasituationen da.
Ja.
Und man muss aber auch dazu sagen, dass die Personen, die im Alltag sind, eigentlich nur einen Bruchteil ausmachen. Also die vielen Personen im Inneren, die traumatisiert sind und nur manchmal da sind oder nur in Traumasituationen da sind, sind viel, viel mehr, haben einen viel, viel größeren Anteil.
Ja.
Aber eben nicht so viel Kontrolle über den Alltag. Da sind andere da. Und deshalb waren die auch davon abhängig, dass diese Alltagspersonen das sehen und in Therapie gehen und in Therapie bleiben.
Und die anderen, das sind die, die nach außen agiert haben und deine Freundin kennen die alle.
Ja.
Die kennen dich eigentlich als wahrscheinlich relativ fröhlicher Mensch.
Ja.
Oder auch im Alter 16, 17, 18, da waren die Depressionen zumindest da.
Ja.
Aber nach außen hin warst du immer ein fröhlicher Mensch wahrscheinlich für die.
Ja, weil diese Traumasymptomatik natürlich auch gar nicht so sichtbar ist, wenn Personen vorne sind, die gar nicht traumatisiert, also die schon traumatisiert sind, aber nichts davon spüren, weil sie keinen Zugang dazu haben.
Es war nie äußerlich, diese Depression zum Beispiel. Wir wissen sonst bei Menschen, die kommen zum Beispiel nicht aus dem Bett, die haben Angst oder sie weinen in Situationen. Also das ist ja alles sehr äußerlich. Wir kriegen das mit bei Personen mit Depressionen. Ja. Also ne, die meiste Zeit, vielleicht sind sie fröhlich, aber auch andere bekommen es mit. Bei euch hat es ja keiner mitbekommen.
Sehr, sehr begrenzt. Manche schon. Aber wir sind eben auch bei allem so gut im Verstecken und dieses Nicht-Auffallen ist so tief drin, dass auch so depressive Sachen einfach gar nicht nach außen getragen wurden.
Oder wart so ihr in wenig der Lage, wie möglich. Ja, wart ihr in der Lage, auch Glück zu empfinden dann auch im Alltag?
Ja, auf jeden Fall.
Auf jeden Fall.
Ja, aber eben auch nur die Personen, die zu dem Trauma keinen Zugang haben. Weil also. für die gibt es ja diese gute Seite. Die waren ja nur in diesen Momenten da. Mhm. Für die ist es ja real und die guten Momente sind ja auch passiert. Das ist ja auch eine Realität, aber eben eine ganz, ganz abgetrennte Realität vom Rest.
Welche Auswirkungen hat das, dass es ja eigentlich für dich schwierig ist, mit anderen zusammenzuarbeiten? Du bist ja auch dann in gewisser Weise oder ihr seid ja auch in gewisser Weise unberechenbar. Mhm. Die gute Sache ist, ihr seid Künstler. Also mehrere von euch malen. Ja. Ne, damit verdient ihr auch euer Geld. Ja. Wie ist das mit Kunsttherapie? Du bist auch Kunsttherapeutin. Mhm. Ist das eine Ausbildung, die ihr abgeschlossen habt?
Das ist ein Studium gewesen, ja.
Das hast du auch zu Ende gemacht. Ja. Also mehrere von euch haben das zu Ende gemacht. Ne? Also ihr alle gemeinsam habt es dann zu Ende gemacht. Mhm. Ihr arbeitet mit anderen dann auch.
Aktuell nicht mehr, haben wir aber bis vor einer Weile angestellt eben.
Und wie hat es funktioniert, wenn diese Wechsel da sind? Denn ich erwarte natürlich immer als Teilnehmer auch, dass natürlich da die Kompetenz schlechthin mit mir arbeitet. Ja. Ich meine, wir reden von Therapie ja auch noch. Genau. Und plötzlich gibt es aber einen Wechsel. Und diese Persönlichkeit weiß eigentlich gar nicht so richtig, was es zu tun ist. Wie schwierig ist das?
Also es gibt wenige Sachen, bei denen wir uns alle einig sind. Aber bei diesem Nicht-Auffallen, Funktionieren und anderen Menschen gerecht werden, sind wir uns alle einig.
Okay,
da. Und deshalb war das automatisch immer so, dass genau dann, wenn es auch wirklich, wirklich gebraucht wird, die richtige Person vorne ist. Also es gab natürlich auch auf Arbeit dann irgendwie komische Situationen, dass man wo angerufen hat und was klären musste und die haben einem gesagt, ey, du hast gerade schon mal angerufen. Aber wenn es um den Kontakt ging mit anderen Menschen, genauso auch im Rettungsdienst, waren wir so im Funktionsmodus und eigentlich auch dadurch, dass wir viele sind, so gut darin, weil das Trauma hatte auf die Alltagsperson ja keinen großen Einfluss zu dem Zeitpunkt, dass das funktioniert hat.
Und so ist es jetzt ja auch. Du funktionierst ja quasi, deswegen du 4-6, funktionierst ja jetzt auch reibungslos seit 30, 40 Minuten. Da klappt es auch. Insofern können wir das nachvollziehen, dass es auch in der Funktion, wenn es wirklich darauf ankommt, dass man dann sich immer so zusammenreißen kann, es so auf die Reihe bekommt, dass es keiner merkt und dass es dann noch so funktioniert. Ihr seid Künstlerin auf jeden Fall. Es gibt verschiedene Persönlichkeiten in dir, die malen können. Ja. Also nicht alle können. Oder können alle?
Gar keinen Fall.
Einige können. Mhm. Inwiefern unterscheiden sich die Bilder?
Sehr, sehr deutlich. Also meistens kann man danach sagen, von wem das Bild ist. Manchmal ist es so eine Art Gemeinschaftswerk, was auch ganz schön ist, weil das ist ja auch für uns eine Form von Kommunikation.
Total.
So durch ein Bild. Ja, aber man kann schon immer deutlich sagen, oh, das ist hier die Farben, die sind eindeutig Fiona oder oh, die Zeichnung, die kann nur von Isa sein, weil nur sie kann das. Ja.
Wessen Bilder verkaufen sich denn am besten?
Isas Bilder.
Isa, was hat sie für einen Stil?
Sie zeichnet ganz, ganz realistisch und das halt auch schon sehr lange. Sie hat ganz viele Auftragsarbeiten gemacht und das ist, das ist irgendwie so am beliebtesten, habe ich das Gefühl.
Hat Isa früh angefangen mit Malen? Oder ist es komplettes Talent?
Naturtalent.
Wirklich?
Ja, wir haben in der Klinik damit angefangen, mit 16.
Okay.
Weil wir da so viel Zeit hatten und so viel, was man auch nicht in Worte packen konnte.
Denn die Bilder sehen schon, ich habe ein paar ja gesehen, auch auf deiner Webseite, also das sind Bilder einer Künstlerin. Also das ist jetzt nicht so, ich mal mal hobbymäßig, sondern das ist Malerei. Also man merkt, dass da unglaublich viel Handwerk dahinter steckt. Ne?
Ja, da haben wir auch ganz viel Zeit reingesteckt. Weil das ja auch unser Herzensthema ist. Die Kunst hat uns irgendwie gerettet.
Und ihr habt Klavierunterricht gehabt damals.
Ja, das auch.
Oder wer spielt nochmal Klavier?
Isa spielt
Klavier. Das ist Isa, spielt Klavier.
Isa ist so die Isa ist die Künstlerin.
Emotionale. Ah, ja, okay. Erinnert Isa sich, erinnert ihr euch ganz konkret an diese Klavierstunden damals? War das eine schöne Zeit oder wurdet ihr gezwungen, Klavier zu spielen?
Das war total schön. Wir hatten die beste Klavierlehrerin der Welt und für Isa war das Highlight der Woche. Oder jede Stunde, die sie am Klavier verbracht hat, manchmal nächtelang, waren das absolute Highlight. Das ist immer noch so und wir sind ganz, ganz froh, dass wir diese Komponente auch haben.
Wenn ihr davon erzählt, klingt es ja auch wirklich nach einer auch glücklichen Kindheit.
Genau, ja, das ist ja das.
Oder waren das nur glückliche Momente in einer nicht so schönen Kindheit?
Oh, wie bewertet man das unterm Strich? Hm. Es war ja beides und es konnte nur beides sein, okay, weil beides existiert hat. Also das Schlechte hätte nicht so groß sein können, wenn die gute Seite nicht so groß gewesen wäre, weil dann wäre das ja nach außen hin auch viel schneller aufgefallen.
Wisst ihr, welche Gewalt euch widerfahren ist?
Mittlerweile ja.
Mittlerweile ja. Genau. Durch die Therapie ist das sozusagen nach oben gekommen.
Ja, also es waren vorher auch schon viele Erinnerungsfetzen da oder komische Sachen im Tagebuch, dass wir, die keinen Zugang dazu haben, aber nicht so einordnen konnten.
Mhm. Okay.
Und das wurde dann so Stück für Stück wie so ein Puzzle zusammengesetzt und nimmt immer mehr Form an.
Also es ist komplett egal, um was es sich da jetzt so handelt. Was ich aber ganz interessant fand, ist, dass ihr wisst, es war eine ganze Tätergruppe.
Ja.
Wir reden nicht von einer Person, die euch Gewalt zugefügt hat in diesen ganz jungen Jahren, 1, 2, 3, 4, sondern es war eine Gruppe. Und da habe ich mich dann immer nur gefragt, woher könnt ihr das wissen, dass das mehrere waren? Also sind die Erinnerungen so konkret, die man sich erarbeitet hat?
Tatsächlich ja. Ich glaube, oft denkt man, Menschen mit so zersplitterter Erinnerung, die können ja gar nicht mehr klar denken und sich gar nicht mehr klar erinnern. Aber ich habe das Gefühl, dass wir uns manchmal noch viel besser an Sachen erinnern können, weil das so verteilt ist und weil jede Person nur ihren kleinen Teil an Erinnerung trägt. Und dafür aber jedes Detail, ganz oft zumindest. Genau, deshalb war vieles auch schon sehr viel Frühes ziemlich gut rekonstruierbar, wenn man dann Zugang zu diesen Personen hat.
Ja, das ist ein irrer Mechanismus eigentlich, oder?
Ja.
Das als Schutz, weil eine einzelne Person das nicht ertragen kann.
Ja.
Dass die Seele sich aufsplittert in Teile, die mit diesem Trauma möglichst nichts zu tun haben und so aber im Alltag funktionieren können, Glück empfinden können. Eigentlich komplett irre, oder?
Ja, total.
Also,
und wir sagen auch immer, eigentlich ist es Rettung und Leid zugleich, weil erstmal rettet dir das Leben, sonst könntest du das alles gar nicht mitmachen und überleben und einen Alltag führen, der auch okay ist. Und langfristig ist es aber auch mit ganz viel Leidensdruck verbunden. Also es ist beides.
Ja. Zu was für Alltagssituationen kommt es jetzt? Also ich nehme mal an, du gehst ins Kino, also ihr geht in der Person, die eben gerade vorne ist, ihr geht ins Kino. Kino ist natürlich viele Eindrücke. Da würde ich mir denken, in einem Kino gibt es viele Trigger.
Ja.
Das heißt, plötzlich kommt jemand anders nach vorne in dir und sagt, was ist das für ein Schrott? Und geht wieder raus?
Kann passieren, ja. Oder
ist passiert?
Dass dann irgendwelche Kleinen da sitzen, das passiert auch ganz oft. Oder dass man dann ins Kino geht und sich doch schnell umentscheidet, dass man einen Kinderfilm angucken möchte. Ja.
Und wie ist das dann für dich? Seid ihr euch dessen bewusst dann in der Situation, es hat gerade einen Wechsel gegeben und dieser Film interessiert mich überhaupt nicht. Der interessiert ja irgendjemand anders von uns, aber nicht mich.
Ja, meistens kann die Person, die dann nach vorne kommt, das schon auch einordnen.
Ja.
Und gerade in so Situationen nehmen wir wirklich auch immer irgendeinen Menschen, mit dem wir vertrauen. Wo wir wissen, okay, wir sind sicher, egal wer hier nach vorne kommt und wer hier was möchte, da ist jemand, der auf uns aufpasst. Und das ist für uns auch ganz entspannt, da mal ein bisschen loszulassen, weil letztendlich kann man es nicht kontrollieren.
Es ist ein Segen, dass du deine Ehefrau Maike hast, oder? Weil da ist immer eine, die das begleiten, die das einordnen kann, die einem auch Sicherheit gibt, wenn mal irgendwie eine kritische Situation oder so auftaucht.
Ja.
Also das ist schon Gold wert, ne?
Ja, wirklich. Wow.
Ja, aber Konzerten stelle ich mir das auch schwierig vor. Auch immer, die Geschmäcker sind ja auch sehr verschieden.
Ja.
Was ist das für eine Musik?
Oh, du müsstest mal unsere Spotify-Playlist sehen. Das ist der Wahnsinn. Also von Celine Dion bis Rap über Schweizerdeutsche Lieder, die uns da raus gepoppt kommen.
Das haben andere aber auch.
Ja.
Also ich glaube, das haben aber andere auch so einen breit gefächerten. Also ich meine, gibt es diese eine Playlist für alle Bonnies oder haben mehrere Playlisten?
Ja, es gibt eigene Playlists für die Personen, ja.
Oh. Wie groß ist die Angst, nicht mehr wiederzukommen in dieser einen Person? Ihr habt ja keine Kontrolle,
ja,
wann und wie oft es passiert. Ja. Ich meine, fühlst du dich als 4-6 sicherer, weil du weißt, ich habe große Anteile am Alltag, wenn ich irgendwo auch außen bin, jetzt bei mir hier, wo wir beiden uns getroffen haben, da war davon auszugehen, dass 4-6 wahrscheinlich kommen.
Ja.
Ja? Gibt es Sicherheit, dass 4-6 ganz oft vorne ist?
Ich glaube, wir behaupten das oft ganz schnell, aber eigentlich ist das ein fettes Thema, das alle von uns beschäftigt, manche mehr als andere, weil das bei manchen unwahrscheinlicher ist als bei anderen, dass die einfach so verschwinden. Aber es ist schon passiert, dass ganz, ganz wichtige Alltagspersonen von heute auf morgen plötzlich weg waren und bis heute nicht mehr wiedergekommen sind.
Und du weißt, welche das sind?
Ja.
Also du 4-6 weißt, welche das sind. Du hast den Überblick von außen noch.
Genau.
Okay. Und ist es schlimm, dass die jetzt nicht wiedergekommen sind?
Für uns ein bisschen. Also erstmal war das schlimm, weil für uns jemand weggefallen ist, der ganz viel übernommen hat. Das war für unsere Freunde ganz, ganz schlimm, weil die ja sozusagen eine Freundin verloren haben. Ja. Diese Person war einfach weg. Diese Person, die so gut kannten. Und ich glaube, da ist immer die Angst, dass sowas nochmal passiert, weil das immer passieren kann.
Wenn du ihr immer 4-6 bliebet jetzt,
wäre das
schlimm, wäre das schön?
Eigentlich
nur noch 4-6. Für Maike wäre es okay,
glaube
ich, denn sie hat 4-6 geheiratet.
Aber vielleicht auch nicht, ne? Weil Maike ja auch zu anderen ein ganz, ganz enges Verhältnis hat. Also eigentlich wäre es schlimm. Und für mich wäre es schlimm, weil ich gar nicht so viel Verantwortung tragen möchte und kann. Mhm. Weil ich ja alles, ich kann nicht alles tragen, deshalb sind wir ja viele.
Mhm.
Und für andere wäre das schlimm, weil sie ja trotzdem traumatisiert sind, aber dann eben innen und alleine damit.
Ja, 4-6 ist ja nicht traumatisiert.
Doch schon.
Ach, 4-6 ist auch traumatisiert.
Aber ich bin mittlerweile so gut im Alltag, dass es nicht mehr auffällt.
Okay, auch gut therapiert.
Ja, ich bin ganz fleißig in der Therapie gewesen.
Von daher würde ich denken, immer 4-6 bleiben wäre jetzt nicht das Allerschlechteste. Aber ich habe das Gefühl, da ist mehr Familie in dir drin, wie so eine Riesenfamilie, die auch irgendwie zusammenbleiben möchte.
Nein. Also es ist nicht so eine harmonische WG. Eigentlich ist da ganz viel gegeneinander und ganz viel irgendwie auch Gewalt.
Mhm.
So. Aber wir wissen alle irgendwie, dass das trotzdem der beste Weg ist.
Okay.
Dass wir das alles andere allein sein, was irgendwie auch vielleicht unrealistisch ist, dass es viel, viel schlimmer wäre.
Bei was für Sachen geht es gegeneinander zum Beispiel?
Was du dir vorstellen kannst, bei den kleinsten Entscheidungen im Alltag, bei großen Entscheidungen oder bei gar keinen Entscheidungen. Also ich glaube, im Inneren herrscht so oder so aus Prinzip einfach ganz viel gegeneinander. Da sind Personen, die verhindern wollen, dass wir uns Hilfe holen, weil sie denken, wir haben das nicht verdient. Und andere Personen, die für uns arbeiten und Hilfe brauchen zum Beispiel. Oder Personen, die nach vorne kommen wollen, andere Personen, die festhalten. Also alles.
Das klingt so anstrengend. Das heißt, jede Entscheidung, die du triffst, wir treffen Entscheidungen, also wir anderen, die wir das nicht haben, wir treffen Entscheidungen und freuen uns einfach darüber, in der Regel, wenn wir eine gute Entscheidung getroffen haben. Du kannst dich ja nie freuen, ihr könnt euch ja nie freuen über eine Entscheidung, weil immer irgendjemand was dagegen hat oder das kritisch sieht.
Ja.
Aber wie anstrengend.
Ja, das ist schon ein bisschen wie eine Großfamilie, weil du das nie allen recht machen kannst. Da ist immer jemand, der meckert. Und manchmal ist das, eben größer und manchmal kleiner, aber du kannst es nie allen recht machen und das ist super schwierig.
Nicht mal Urlaub. Wie entscheidet ihr, wo ihr in den Urlaub hinfahrt? Wer darf bestimmen?
Wir ziehen das einfach durch. Bei den meisten Entscheidungen ziehen wir das alles einfach durch, also die Person, die dann gerade da ist und alle anderen müssen damit leben, weil wir gar nicht dazu in der Lage sind, uns da so auszutauschen, dass da am Ende auch alle okay damit sind.
Wer hat entschieden, die Haare zum Beispiel lila zu färben?
Oh, gute Frage. Ich weiß es gar nicht.
Die hast du auch schon länger lila, ne?
Ja,
schon sehr, sehr lange, oder?
Mit 16 auch.
Aber interessant, es gab nie einen Wechsel in der Haarfarbe.
Ja.
Warum ist das so beständig?
Weil es niemanden gibt, der so richtig dagegen ist. Mhm, den meisten okay. ist das einfach egal, weil die gar kein Körpergefühl haben. Die sind im Körper und für die ist der Körper einfach nur ein Mittel zum Zweck. Mhm. Die nehmen das gar nicht wahr. Wenn jemand total dagegen wäre, dann wäre die Haarfarbe schon längst eine andere. Ja.
Was kriegen jetzt die Einzelnen wirklich voneinander mit? Also bisher haben wir den Eindruck bekommen, das Bewusstsein ist schon da. Mhm. Ne? Wenn jetzt zum Beispiel ein kleiner Wechsel wäre und du wärst jetzt Sophie zum Beispiel, würde Sophie sich jetzt fragen, wer ist der Typ, der mir gegenüber sitzt? Oder hätte Sophie das mitbekommen, dass diese andere Persönlichkeit da gerade in einem Gespräch ist?
Sophie hätte das mitbekommen, aber eine Emily zum Beispiel nicht.
Okay. Also das Emily ist die Kleine.
Genau, mhm. Das ist
jawohl.
Ganz, ganz unterschiedlich, wer zu wem Zugang hat. Und insgesamt gibt es auch Personen, die so eine beobachtende Rolle haben und von innen sowieso ganz viel mitbekommen. Mhm. Es gibt andere, die sind, wenn sie im Inneren sind, eingesperrt und kriegen gar nichts mit. Da würde jeder von uns anders drauf antworten.
Okay. Wenn jetzt ein Kleinkind ins Studio reinkäme, könntest du getriggert werden und würdest dich wahrscheinlich mit dem Kind beschäftigen und mich außen vor lassen. Du würdest irgendwann hochgucken und würdest denken, okay, ich habe ihn schon mal gesehen, aber wer ist er?
Ja.
Ist das realistisch?
Ja, schon.
Okay.
Ja.
Sophie ist so eine Sprecherin nach außen
für
euch, oder? Beschreib uns ganz kurz mal, was ist Sophie? Ich weiß nur, dass du über sie geschrieben hast, Sophie weiß eigentlich gar nicht richtig, wer sie ist, aber irgendwie hat sie eine klare Funktion.
Ja, das hat sie ja selbst geschrieben. Sie hat nicht so richtig ein Gefühl, wer sie ist und sie hat auch irgendwie auch keine eigene Meinung, keine eigenen Interessen. Sie ist halt einfach da und spricht und ganz oft sprechen andere durch sie hindurch. Also sie hatte auch so ein bisschen die Aufgabe, das nach außen hin zu verblenden, dass viele seien.
Ja.
Sie war oft bei Arztterminen da, wo es darum ging, ganz rational Dinge zu erklären und alles andere wegzulassen. Also sie ist wirklich so ein, ja, wie eine Sprecherin, die halt einfach redet, aber nicht wirklich für sie selbst.
Was würde Sophie für ein Gespräch jetzt mit mir führen?
Ich glaube, sie würde einfach irgendwas sagen.
Okay.
Und also, wir anderen würden von innen denken, oh Gott, das stimmt gar nicht, das hat gar nichts mit uns zu tun, aber egal.
Und die anderen denken dann aber zur gleichen Zeit oder die denken später?
Das passiert parallel, wenn wir das von innen mitbekommen,
okay.
Was ja teilweise schon der Fall ist.
Wie kann man da fokussiert bleiben, wenn mehrere Personen sich gleichzeitig melden in der Sekunde? Oder
gar
kommt
nicht.
Das dann doch zeitversetzt später?
Wenn ich vorne bin, kriege ich das ja nur begrenzt mit. Also ich höre manchmal jemanden und spüre das auch so, aber ich bin trotzdem für mich und ich kenne es ja auch nicht anders. Also ich glaube, es wäre komisch, wenn das nicht da wäre. Also ich kann mir das genauso wenig vorstellen, wie es ist, sein Leben für sich zu haben, wie es ist, eins zu sein. Ich weiß es nicht. Ich kann mir das gar nicht vorstellen.
Ihr wisst also gar nicht, wie sich das anfühlt, logischerweise, wie es sich für Maike anfühlt, deine Ehefrau, ja, oder wie es bei mir ist. Du weißt gar nicht, wie es ist. Du kennst nur dieses Leben mit verschiedenen Personen und verschiedenen Stimmen, die in dir sprechen.
Ja. Und früher sind wir herumgelaufen und dachten, jeder Mensch erlebt das so.
Ja.
Und das ist, für uns ist das ein faszinierendes Phänomen, wie das nicht so sein kann.
Wäre es wünschenswert? So zu sein wie Maike? So offensichtlich ist sie nur eine einzige Person, die immer einig ist und die trifft Entscheidungen und die ist damit zufrieden und so. Ist das etwas Erstrebenswertes für euch?
Der erste Impuls ist ja klar, auf jeden Fall. So.
Ah, das aber schon.
Aber,
obwohl ihr es ja nicht kennt.
Genau. Wir können es nicht sagen, weil wir es nicht kennen.
Ja.
Und weil wir uns ja auch nicht in die Situation hineinbegeben können, weil unser Leben immer nur mit dem Trauma in der Vergangenheit existieren wird. Mhm. Also das... Wir können uns nicht reinversetzen, wie das ist, das nie erlebt zu haben.
Mhm.
Ja, voll schwierig.
Wie oft hat sie... Es ist schwierig, aber wir nähern uns ja an und wir kriegen auch, glaube ich, ein ganz gutes Gefühl zumindest. Mehr nicht, aber wirklich ein gutes Gefühl, wie das ist.
Ja.
Denn du stehst ja zur Verfügung und man kann dich ja löchern mit Fragen.
Ja.
Und das ist ja auch das Gute daran, ne? Wie kommunizieren die Innenpersönlichkeiten innen miteinander? Wie viel Absprache ist es? Außer, das gefällt mir nicht, ich habe eine andere Meinung und ich spüre und ich finde das nicht gut, was die andere entschieden hat. Mhm. Welche Art von Kommunikation findet statt?
Manche können sich schon so richtig unterhalten, so wie du und ich jetzt.
Okay.
Also wir können uns da begegnen, wir können uns sehen, wir können uns spüren.
Wann passiert das auch, wenn du Stille hast und einfach zu Hause sitzt?
Die ganze Zeit parallel.
Aber nicht, während wir miteinander sprechen?
Doch, auch.
Da unterhalten sich andere.
Ja.
Was sagen sie jetzt gerade zum Beispiel?
Das weiß ich nicht.
Ach, das weißt du nicht. Aber du spürst, dass da jemand kommuniziert.
Ja. Und ich weiß das ja auch, wenn ich innen bin und jemand anderes vorne ist, dann bin ich da ja auch nicht alleine, dann kommuniziere ich auch. Ja.
Der Name 4-6.
Ja.
Was ist das für ein Name? Warum 4-6?
Es gibt einige von uns, die eine Zahl als Namen haben und es gibt auch einige, die gar keinen Namen haben.
Ja.
Und meinen Namen erkläre ich mir immer so ein bisschen damit, dass ich immer eine sehr sachliche Aufgabe hatte. Also ich war früher im Inneren ganz viel für Organisation und Koordination zuständig. Immer noch, aber früher noch viel mehr. Und ich durfte gar nicht emotional sein und ich sein. Und ein Name hat ja irgendwie was total Persönliches und Emotionales, wenn man das mit einer Zahl vergleicht. Und deshalb sagt das irgendwie ganz, ganz viel auch über meine Aufgabe im System aus. So erkläre ich mir das, ja.
Ich weiß, die Antwort wird sein, das kann ich dir nicht sagen. Aber wer kam mit dem Namen 4-6 an? Aus was hat sich der Name 4-6 gebildet? Wann kam 4-6 ins Spiel?
Mhm.
Ich meine, irgendwann mit 18 gab es diese Diagnose.
Ja.
Da gab es noch keinen 4-6 als Namen.
Doch.
Doch auch.
Den Namen habe ich, seit ich entstanden bin. Und das war ganz, ganz früh. Also da waren wir noch sehr, sehr klein.
Das okay.
war, ich weiß nicht, wann genau.
Zwischen 4 und 6.
Ja, vielleicht.
Also ich wollte jetzt nicht albern klingen oder so, aber ich habe mich gefragt, am 4.6. stimmt.
Ja, ich weiß es
nicht. Du weißt es nicht.
Ich weiß, dass mir der Name auch von außen gegeben wurde.
Das ist das, was am allerschwierigsten zu verstehen ist für uns.
Ja.
Der Name wurde mir von außen gegeben. Weil
ja.
es gab doch nie jemanden, der gesagt hat, 4-6. Oder meinst du wirklich, du wurdest als Ziffer von irgendjemandem mal
von den Tätern damals,
genannt.
Ja.
Okay.
Ja. Genau, aber natürlich nicht im Alltag. Da waren wir immer nur Bonnie.
Okay, da wäre es fast wünschenswert, eigentlich den Namen eigentlich loszuwerden, wenn die Täter einen so genannt haben, oder?
Ja, genau. Das ist für viele von uns echt ein großes Thema, ja.
Aber man kann den Namen nicht ablegen. Er ist halt da.
Ja, und deshalb sind wir ganz froh, dass wir jetzt Bonnie haben. Das ist ja auch ein Name, den wir uns neu ausgesucht haben, mit dem alle irgendwie einfach was Positives assoziieren. Mhm. Und das war so ein ganz selbstbestimmter Freiheitsschritt.
Okay. Was ist denn der Name, der in deiner Geburtsurkunde steht?
Ja, das kann ich öffentlich nicht sagen.
Okay.
Also viele wissen den auch, der ist jetzt nicht super geheim.
Ja.
Genau.
Das ist ein ganz normaler Name,
ja.
Wie Michaela oder irgendwie sowas, den du aber ganz bewusst abgelegt hast. Also, oder gibt es eine von euch, die diesen Geburtsnamen von der Urkunde auch trägt?
Das nicht. Aber es gibt auch noch Personen aus unserem alten Leben, in Anführungszeichen, die uns so nennen. Und das ist auch okay. Also dieser Name ist nicht so negativ verbunden, weil der ja im Alltag verwendet wurde.
Mhm.
Da sind Namen von einzelnen Personen viel, viel negativer behaftet.
Gibt es Momente der Entspannung auch mal, die sich einfach bei so vielen Stimmen und Persönlichkeiten, dass man einfach alle Ruhe geben. Also lass es dunkel sein, Sternenhimmel, auf der Terrasse sitzen, das Wetter ist schön. Gibt's da Ruhe auch im Kopf mal?
Für mich nicht. Ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht für einzelne Personen manchmal so ist oder so sein kann. Aber für mich nicht und für die allermeisten anderen auch nicht. Weil selbst wenn man nicht im Körper ist, dann ist man ja innen und man ist ja trotzdem beschäftigt. Und ja, manche Personen können auch im Inneren schlafen und sich ausruhen, aber eigentlich nie entspannt, weil die Grundstimmung einfach auch nicht entspannt ist.
Auch hier wieder, ihr müsst total erschöpft sein eigentlich.
Ja.
Ihr müsst so erschöpft sein, dass ein Alltag fast schon nicht möglich ist.
Ja.
Aber es ist möglich.
Ja.
Wie viel schläfst du denn nachts, also ihr?
Also manchmal nächtelang gar nicht.
Ja, das gibt's doch nicht.
Deine
Augenringe müssten, eure Augenringe müssten wesentlich größer sein.
Wir können uns ja abwechseln. Manchmal, ja, wirklich. Manchmal ist es so, dass Personen nach vorne kommen, die haben dann gar kein Körpergefühl und merken nicht, dass der Körper müde ist und sind dann einfach da. Und wenn die Person müde wird, dann kommt jemand anderes nach vorne und die Person davor kann innen schlafen. Aber es ist natürlich manchmal auch umgekehrt und wir schlafen tagelang 20 Stunden am Tag, das kam auch schon vor.
Okay, es freut mich irgendwie, das zu hören. Ich finde das jetzt so, um Gottes Willen, Sie schlafen wenigstens auch ab und zu mal. Denn der Körper muss ja auch irgendwann, rein physisch gesehen, irgendwo sich ja auch erholen. Keiner kann ja immer laufen.
Ja.
Weißt du, wie so ein Duracell-Häschen. Das, ja, selbst da ist die Batterie irgendwann mal alle. Okay, gut. Also es gibt diese Regenerationsphasen, die gibt es. Ne?
Ja.
Das ist die Person, die sich zum Beispiel verletzt haben. Mhm. Gibt es heute noch, dass eine Person sich verletzt?
Nee, heute nicht
mit mehr. Mit der Therapie nicht mehr. Denn deine Arme, und du trägst ja auch gerne T-Shirt, sind voller Wunden und vernarbt. Das liegt jetzt aber alles schon eine ganze Zeit Zeit zurück. Und du hast da so einen kleinen, ist das wie ein, oh, das ist ein Diamant, das ist ein kleiner Stein, den hast du im Arm.
Ja.
Ich habe noch nie gesehen, dass jemand in der Nase oder sowas, das kenne ich, oder in der Lippe, aber du hast mitten im Arm hast du einen kleinen Stein.
Ja, ich fand das irgendwie so schön, diese Narben nicht als Last zu tragen. Es ist natürlich eine Last, aber das irgendwie so zu umarmen, indem man dann Glitzersteinchen reinmacht.
Finden alle Persönlichkeiten diesen Glitzerstein schön?
Nee, aber zumindest nicht so schlimm, dass er jetzt weg ist. Der hält schon ein paar Jahre.
Es gibt in Deutschland, und die Zahl ist dann doch erstaunlich hoch, 1%, 1,5%, die diese dissoziative Störung haben. Natürlich nicht immer in der Ausprägung vielleicht. Und oft wissen Menschen auch gar nicht, dass vielleicht verschiedene Persönlichkeiten in ihnen sprechen. Manche sind vielleicht unberechenbar und man wundert sich auch. Ja, und sie haben diese Erklärung. Und da mag ein Trauma da sein, das sie bis heute vielleicht nicht verarbeitet haben. Aber es sind immerhin 1 bis 1,5%. Das erscheint mir ganz gut viel. Welche Art von Therapie hilft denn? Also was hilft denn euch, um mit den Traumata, die ja ein Leben lang bearbeitet werden müssen, um damit gut klarzukommen? Welche Art von Therapie ist effektiv bei dieser Störung?
Ich glaube, erstmal geht es wirklich darum zu verstehen, dass es Traumatherapie ist. Also dass das Trauma einfach Priorität, die Traumata Priorität haben. So, und für uns war da eigentlich gar nicht so die Therapieform am wichtigsten, sondern die Person, die das mit uns macht, der Mensch, der Therapeut, der das mit uns macht.
Ja.
Weil bei uns ja auch ganz viele kleine Kinder sind, die einfach ein Gegenüber brauchen, wo sie spüren, das ist verlässlich und hier kann ich sein.
Mhm.
Und diese Erfahrung, ich darf sein, ich darf sprechen, ich darf neue Sachen erleben, positives Gegengewicht schaffen, das hat so viel verändert für uns. Das macht alles andere nicht weg und auf die Traumata schaut man trotzdem. Aber es muss natürlich auch immer so ein bisschen priorisiert werden, gerade wenn man weiß, da ist so viel Trauma, da reicht die Lebenszeit gar nicht aus, um das alles zu bearbeiten. Da gehen wir einfach an die Sachen ran, die gerade im Moment am meisten einschränken oder die einfach die Person, die gerade da ist, am meisten belasten.
Eine Person, die ein Trauma hat und wirklich nur eine Person ist, die geht vielleicht manchmal nach einer Therapiestunde nach Hause und hat viel geweint und geheult und verarbeitet und ist wirklich komplett fertig. Und das kann 1-2 Tage vielleicht so sein und dann geht es einem vielleicht mal so ein bisschen wieder besser. Wenn bei dir 4, 6 eine Therapiestunde hat, was haben die anderen davon? Also die Therapie ist dann ja nur für den Teil, der 4, 6 ist.
Ja, meistens hat es tatsächlich keinen riesigen Einfluss auf das Gesamte.
Denn alle Persönlichkeiten haben ja im Prinzip die gleichen Auslöser. Das Gleiche, die Traumata, die sozusagen die Persönlichkeit dann gespalten haben. Aber eigentlich haben sie ja alle das Gleiche, als Auslöser zumindest, nicht bewusst vielleicht erlebt.
Ja.
Von daher würde ich vermuten, dass diese Traumata-Behandlung vielleicht wirklich auch allen zugutekommt.
Nicht so richtig. Also, weil das ja genauso abgetrennt ist. Und das ist super schwierig, weil eben jeder für sich arbeiten muss.
Okay.
Also, ich spüre auch, wenn es anderen besser geht. Und das tut mir auch gut, wenn da weniger gegeneinander im Innen ist.
Ja.
Das wirkt sich schon auf das Gesamte aus. Aber meine Themen, die muss ich selbst mit einbringen. Da muss ich mich selbst drum kümmern. Und das kann ich auch für niemand anderen von uns übernehmen.
Mhm.
Und das macht es so schwierig, weil ganz viele gar nicht da sein können in der Therapie.
Mhm.
Oder gar nicht sprechen können.
Was ist mit so einer wie Mia? Mia ist, glaube ich, 7 Jahre alt.
Mhm.
Die ist ein Alltagskind.
Ja.
Das heißt, das Trauma ist da außen vor.
Ja,
sie weil hat dazu die Alltagskind bedeutet ja bei dir, die darf sehr viel im Außen leben, die ist oft vorne, die hat eigentlich nicht zu verarbeiten. Wenn Mia da ist, dann ist das Leben schön.
Ja, also zurzeit ist sie nicht so viel da, aber sie war mal ganz, 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 ganz viel im Außen und da ist tatsächlich dann ganz viel Leichtigkeit, weil sie eben auch nur Leichtigkeit erlebt hat. Und die war auch da, gar keine Frage. Und das ist auch ganz schön, dass es Personen gibt, die...
Ja,
das ist schon gut, dass es Personen gibt, die so abgetrennt sind.
Mara ist eine, die ist so circa 13 Jahre alt und von der hast du gesagt, die verwaltet sozusagen auch viele Erinnerungen. Und sie kann sogar verhindern, dass Personen Zugang zu diesem Trauma haben.
Ja.
Wie macht sie das? Also das...
Ja, ich glaube,
Was ist sie für eine? Wie redet sie mit den anderen? Oder wie kommuniziert sie mit den anderen?
Ja.
Sie macht zum Beispiel was. Weil sie verhindert es immerhin, hast du geschrieben.
Genau. Ich glaube, von außen klingt das immer so ein bisschen wie so ein Zaubertrick. Und ich kann das leider auch gar nicht gut erklären. Aber es ist ja so, dass es Wissen gibt auf... Also es gibt so ein Gesamtwissen und es hat eben nur jeder auf einen Teil davon Zugriff. Und es gibt Personen, die das verwalten können, die Erinnerung verwalten können.
Ja.
So, und für uns ist es total logisch. Das ist, als würde man morgens Schokoriegel verteilen, so nur mit der Erinnerung. Aber ich kann voll verstehen, dass das von außen abstrakt ist, weil Erinnerung abstrakt ist.
Ja. Es gibt die nur die sonnige Seite des Lebens kennen, die den Alltag kennen und so weiter. Und es gibt, und die auch nie das Dunkle gesehen haben.
Ja.
Die gibt es, was toll zu hören ist. Dann gibt es aber auch eben solche, die hoffentlich möglichst wenig nach vorne kommen, weil sie einfach die düsteren Zeiten miterlebt haben. Wie ist es jetzt bei Vincent zum Beispiel? Mhm. Vincent ist so 15 Jahre alt und von dem hast du gesagt, der fühlt sich mächtig.
Ja.
Und dann aber dieses Wort, was mich auch so ein bisschen irritiert hat, Vincent hat täternahe Gedanken.
Ja.
Ist Vincent also ein Böser?
Also viele Menschen nennen es täterloyal. Irgendwie mögen wir das
täterloyal.
Wort nicht so gerne.
Ja, richtig.
Weil er letztendlich Gedanken der Täter übernommen hat.
Okay.
Weil er das musste. Ich meine, jeder von uns musste überleben und jeder von uns hat eine andere Strategie entwickelt.
Ja.
Und für manche war es, sich so anzupassen, dass das einfach übernommen wurde. Weil ich bin am sichersten, wenn ich meinem Gegenüber zustimme. Und wenn ich dem so zustimme, dass ich selbst auch gar nicht merke, dass das falsch ist.
Ja, da muss ich auch keine Angst haben halt.
Ja.
Das heißt, er ist derjenige, der dann aber auch abwägt und sagt, Leute, es war jetzt nicht so schlimm. Jetzt lasst doch mal die Kirche im Dorf. Oder sagt er nur, ihr müsst auch für die anderen Verständnis haben. Sie haben es ja gar nicht so gemeint.
Für wen Verständnis haben? Für die Täter?
Mhm.
Ja, genau. Also er bagatellisiert das, beziehungsweise für ihn war das ja gut. Für ihn waren das Freunde.
Mhm.
So, er musste sich das so erklären, dass das für ihn Freunde waren, weil er das anders wahrscheinlich nicht ausgehalten hätte.
Ja.
Und deshalb hat er auch gar nicht verstanden, dass dieser Kontakt nicht gut war, dass das Leben sich verändern muss, dass wir uns da loslösen müssen.
Hat 4-6 Verständnis für Vincent und wir sprechen ja gerade, du bist ja 4-6 noch, vermutlich.
Ja.
Also du weißt es, okay, danke. Genau. Hast du als 4-6, habt ihr Verständnis für Vincent? Denn eigentlich ist es ja nicht zu entschuldigen, was die Täter gemacht haben.
Ja.
Man versteht, dass das seine Strategie war, auch um zu überleben. So ein bisschen wie Stockholm-Syndrom, glaube ich, wenn man sich in seinen Täter auch irgendwie verliebt. Und das ist ja auch so ein Syndrom. Also inwiefern hast du Verständnis für Vincent? Oder wird er kritisch gesehen von einigen von euch?
Wir arbeiten an dem Verständnis.
Okay.
Also es wäre, glaube ich, falsch zu sagen und zu behaupten, ich habe da voll Verständnis für. Rational gesehen habe ich dafür Verständnis, ja. Emotional ist es total schwierig, weil ich das anders erlebt habe.
Du, es gibt ja wirklich den Satz, den man so oft ganz lapidar hin sagt, also in deinem Kopf möchte ich nicht leben. Bei dir werden es die meisten vermutlich auch sagen, du kennst es nicht anders. Und du bist trotzdem, aber ihr seid trotzdem glückliche Menschen. Oft.
Mittlerweile.
Mittlerweile, das ist toll, weil auch die Therapie aber auch wirklich erfolgreich war. Weil die wirklich Lebensqualität gebracht hat.
Ja, und die Therapie und das Leben. Also im Außen hat sich so vieles verändert. Wir haben so viele Menschen in unserem Umfeld, die ganz wilde Zeiten mit uns durchgemacht haben. Und wir haben einen freien Job. Wir können über all das öffentlich berichten und sprechen. Wir können was bewegen. Und das macht uns als Gesamtes glücklich, ja.
Das ist gut zu hören und wir sind natürlich sehr dankbar dafür, dass ihr uns so teilhaben lässt an diesem Phänomen, mit dem man sich wirklich erst auskennt, wenn man kurz mal ein bisschen sich informiert und denkt, ach Herr Jemine, und es ist wissenschaftlich bewiesen und das ist alles logisch, das gibt es, das ist schon faszinierend. Aber es tut auch einfach wahnsinnig gut zu hören, wie ihr damit klarkommt, wie ihr das Leben schafft und dass wir es jetzt auch gar nicht immer so als bemitleidend oder so betrachten müssen. Es ist halt so, wie es ist. Es klingt trotzdem wahnsinnig anstrengend.
Ja.
Du kennst es aber nicht anders. Und solange ihr auch mal 20 Stunden schlaft,
ja,
sammelt der Körper vielleicht genug Kräfte, um damit auch klarzukommen. Ganz herzlichen Dank euch. Unter dem Namen Bonnie Leben, das ist sozusagen die Gesamtheit von euch. Bonnie Leben, so heißt ihr ja auch als Künstlerin, habt ihr gemeinsam aus all diesen verschiedenen Perspektiven und Persönlichkeiten dieses Buch geschrieben. Eine Bonnie kommt niemals allein. Man kann euch dann auch auf Instagram natürlich folgen und am Alltag ein bisschen teilhaben und dann darüber erfahren. Und das Ganze ist für dich aber auch wichtig aufzuklären,
ja,
weil es was dir auch bringt, was macht es leichter für dich, dadurch, dass mehr Menschen Bescheid wissen und es einordnen können auch?
Ich kann meine Vergangenheit nicht ändern und unseren Weg, aber ich hoffe, dass wir es wenigstens ein ganz kleines bisschen leichter machen können für andere Betroffene.
Ja.
Und uns ist das so wichtig, gerade weil es so viele Menschen betrifft und weil das eigentlich ein Riesenthema in der Gesellschaft sein sollte.
Und wenn ich es richtig verstanden habe, es ist auch ein Aufruf, wenn irgendjemand etwas mitbekommt, wo Gewalt stattfindet, nicht wegzugucken, den Mund aufzumachen, darüber zu sprechen, Leute mit ins Boot zu holen, ne, in Kenntnis zu setzen.
Trauma für möglich zu halten.
Zu all dem leistest du einen großen Beitrag. Danke, dass wir mit dir so ein bisschen eintauchen durften in deine Welt.
Danke, dass wir hier sein durften.
Ihr Buddies, danke für heute. Danke 4-6, die ja den Großteil jetzt geliefert hat. Ich hoffe, die anderen waren nicht allzu laut zwischendurch.
Nein. Nicht mehr als sonst. Dankeschön.
Talk mit Tees.